Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der Refugee Law Clinics Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Mit dieser Folge startet ein neuer Fokus dieses Podcasts, ein Fokus auf die Herkunftsländer von Menschen, die nach Europa flüchten. Meist ist die Lage in Regionen, wo Krieg und Verfolgung herrscht, mehr als komplex. Das trifft ohne jeden Zweifel auch auf Afghanistan zu. Deshalb habe ich in dieser Folge einen Experten eingeladen, der sich seit über 40 Jahren mit diesem Land beschäftigt und auch schon viele Jahre dort gelebt hat. Viele Flüchtlingsorganisationen fordern einen sofortigen Abschiebestopp nach Afghanistan. Und das nicht ohne Grund. Afghanistan ist das gefährlichste Land der Welt, mit mehr als 100.000 getöteten Zivilistinnen in den vergangenen 10 Jahren. Was die Hintergründe der Konflikte in Afghanistan sind, die zu so vielen Anschlägen führen und warum man dabei aber auch nicht alles schwarz-weiß sehen darf, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Als hätte das Bundesinnenministerium vergessen, dass wir gerade mitten in einer weltweiten Pandemie stecken, finden leider weiterhin Abschiebeflüge nach Afghanistan statt. Wie sich Corona in diesem zerrütteten Land auswirkt und was nach Afghanistan Abgeschobene dort erwartet, hört ihr jetzt. Ich spreche heute mit Thomas Ruttig. Du bist Co-Direktor und Mitgründer des Afghanistan Analyst Network, einer Art Think Tank. Ihr habt ein Netzwerk aufgebaut und seid nun eine regierungsunabhängige, gemeinnützige Forschungsorganisation. Wie bist du denn zum Afghanistan-Experten geworden und wie viel Lebenszeit hast du bisher in Afghanistan verbracht?
Wie bin ich Afghanistan-Experte geworden? Ja, ich habe 1985 angefangen, an der Humboldt-Uni in Berlin Afghanistik zu studieren und dabei die beiden Landessprachen Dari und Pashto zu lernen. Pashto und Dari, soll ich sagen. Ich habe mit Pashto angefangen. Dann Glück gehabt, dass ich meine gesamte berufliche Laufbahn in und mit Afghanistan verbracht habe seitdem. Das sind jetzt so um die 40 Jahre. Und im Land war ich, wenn ich alles addiere, so um die 13 Jahre insgesamt. Also zum ersten Mal ein halbes Jahr noch als Student in den 80er Jahren, dann an der DDR-Botschaft für knapp 2 Jahre. Dann gab es eine 10-jährige Pause, nachdem die DDR sich verabschiedet hatte. Und 2000 bin ich von der UN engagiert worden für einen Neuansatz einer politischen Regelung in Afghanistan, damals noch unter den Taliban. Irgendjemand hatte gesagt, da gibt es jemanden in Deutschland, der Dari und Pashto spricht. Die suchten Leute mit Sprachkenntnissen, dann bin ich bei der UN gelandet und habe dann dort gearbeitet, war dann stellvertretender EU-Sondergesandter in Afghanistan. Dann 2 Jahre an der deutschen Botschaft, also meiner zweiten deutschen Botschaft, meiner Karriere dort gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht, erstmal als Konsultant, so freischaffend und habe dann zusammen mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen aus dem ehemaligen Büro des EU-Sondergesandten in Afghanistan, was so eine Art analytisches Dreamteam war. Wir haben die Sachen dann sozusagen aus dem Internen ins Offene getragen und haben gesagt, wir wollen jetzt solche Analysen schreiben und sie der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das machen wir seitdem und wir heißen eben Afghanistan Analyst Network.
Okay. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall und sehr, sehr tolle Berichte, die man dort finden kann. Afghanistan, ein Land im Dauerkonflikt. Seit wann ist das denn der Fall und was ist Grund für die Konflikte in Afghanistan?
Ja, da geht es erstmal schon los. Normalerweise wird gezählt ab 1979, Weihnachten 1979, als die sowjetischen Truppen in Afghanistan einmarschierten und der Konflikt dann internationalisiert wurde. Aber eigentlich losgegangen ist es schon vorher. Und dann ist es immer so ein bisschen, man kommt dann halt zurück bis Christi Geburt oder Adam und Eva, wenn man die Ursachenforschung machen will. Aber ich setze das ehrlich gesagt an meistens mit 1973, weil 1973 wurde die afghanische Monarchie gestürzt durch einen, der aus der Monarchie kam. Da gab es so familieninterne Zwistigkeiten, nicht nur politischer Natur, sondern auch persönlicher Natur. Der hat seinen Cousin, den König, gestürzt und sich selbst zum Präsidenten ernannt, obwohl er Sardar Mohammed Daoud hieß. Sardar heißt Prinz, jedenfalls in diesem Kontext. Und zum ersten Mal seit sehr langer Zeit hat es damals in Afghanistan wieder einen gewaltsamen Machtwechsel gegeben. Und das hat sozusagen einen Präzedenzfall geschaffen. Und später kam dann halt der Umsturz der linksgerichteten Demokratischen Volkspartei Afghanistans, 78, die dann in Schwierigkeiten kamen, weil sie anfingen, sehr radikale Reformen umzusetzen, vor allen Dingen dabei auch sehr rabiat vorzugehen. Und als sie dann ins Schwimmen gerieten, haben sie sich an die Sowjetunion um Unterstützung gewandt und die haben nach langem Überlegen dann die nachher ja fatale Entscheidung getroffen, einzumarschieren. Also 1973, wo sozusagen zum ersten Mal die einigermaßen, wenn auch nicht besonders gut funktionierende Staatsordnung in Afghanistan halt durch Gewalt verändert wurde. Und dann ist das sozusagen eskaliert. Und ja, die Frage war ja auch, was sind die Ursachen? Ich würde sagen, einer der wichtigen oder vielleicht sogar der wichtigste oder die wichtigste Ursache sind Konflikte um Modernisierung in Afghanistan. Es gab ja, und jetzt gehen wir ein bisschen zurück in die Geschichte, zwischen 1919 und 1929 einen sogenannten afghanischen Reformerkönig namens Amanullah, das ein großes Vorbild Atatürk in der Türkei war und Reza Schah im benachbarten Iran. Und er wollte wie die auch Modernisierung im Land durchführen, aber gleichzeitig auch sozusagen den nationalen Stand auch international festigen. Die Engländer haben ja mehrmals versucht, Afghanistan zu unterwerfen. Und Amanullah hat die Schwäche der Briten und die relative Schwäche der Briten nach dem Ersten Weltkrieg genutzt, so einen kurzen Unabhängigkeitskrieg vom Zaun zu brechen. Und dann ist Afghanistan wieder vollständig unabhängig gewesen. Der hat dann Reformen durchgeführt. Und seitdem ging das immer hin und her. Es waren häufig Reformen top-down, die dann Widerstand gefunden haben, sowohl unter den Leuten, die jetzt auf einmal mehr Steuern zum Beispiel bezahlen sollten, dann unter den Landbesitzern, die vor allen Dingen hätten Steuern zahlen müssen, in der Geistlichkeit, die halt einige Modernisierungsvorhaben, die auch was mit Frauenrechten zu tun hatten und demokratischer Teilhabe abgelehnt. Dann gibt es halt unter Afghanen immer dann so die Gerüchte, ja, es wäre alles von den Engländern aus Rache bezahlt worden, mag sogar sein, zumindest teilweise. Und seitdem ging das immer hin und her. Es gab ja diese Partei, diese Demokratische Volkspartei, DVPA in Afghanistan, die in 78 sich an die Macht geputscht hat. Die gab es natürlich vorher schon, die war halblegal. Die hat sich für Reformen tatsächlich auch schon eingesetzt. Die hat noch Leute im Parlament, die als Einzelpersonen da drin saßen, hatten auch eine gewisse Volksschaft unter den Studenten. Afghanistan hat eine Studentenbewegung schon vor 68. Sehr interessant, wenn man sich das mal näher anguckt. Also die kamen auch nicht aus dem Nichts, die hatten auch eine gewisse gesellschaftliche Basis und wollten die Gesellschaft dann auch modernisieren. Anfang der 70er Jahre hat es in Afghanistan zum ersten Mal eine wirklich starke Dürre gegeben, die sich über mehrere Jahre hinzog, wo die Leute verhungert sind, das Vieh ist gestorben. Zum ersten Mal musste die afghanische Regierung, das war damals noch unter dem König, dann um internationale Hilfe nachsuchen. Da haben sie sich erst sehr schwer mitgetan, wollten es nicht zugeben, aber als die Leute dann wirklich auf den Straßen krepiert sind, hat man es dann gemacht, dann hat man die Verteilung der Hilfsgüter verschludert und es gab Korruption und so weiter. Und das hat dann auch diesen ersten Umsturz 73 durch den Cousin des Königs dann auch Vorschub geleistet. Aber auch da ging es halt um Modernisierung, um Reformen, heute würde man sagen Governance, also Korruption und nicht funktionierende Strukturen, doch sehr starre Strukturen. Nur wer wirklich aus der ja sehr breit gefächerten afghanischen Königsfamilie kam, hatte Chancen, da irgendwo was zu werden. Und es gab erst eine gewisse Demokratisierung, die dann auch zu Aufruhr geführt hat, ab Mitte der 60er Jahre und so, da gab es eine Verfassung. Also zu diesen Dingen muss man zurückgehen. Und ich habe schon gesagt, Modernisierungskonflikte, aber eben auch interessant, weil wir ja erst heute angefangen haben, richtig darüber zu reden, ökologische Probleme, also diese Dürre. Die Dürrezyklen in Afghanistan haben sich inzwischen auch beschleunigt. Es gibt ja fast jedes dritte Jahr eine Dürre und auch in diesem Jahr wird das zwar relativ gemäßigt, aber wieder vorausgesagt. Das heißt, in Afghanistan bei einer Bevölkerung, die zu etwa zwei Dritteln, würde ich mal sagen, zu zwei Dritteln auf alle Fälle, mehr sogar, unter der Armutsgrenze lebt und auch in etwa dem gleichen Umfang, wie heißt das immer, Food Insecure ist, also von Hunger bedroht ist, entweder sowieso schon zumindest unterernährt ist oder eben sehr, sehr dicht dran ist, ist das natürlich dann immer noch ein größerer Schock, wenn dann noch Dürre dazu kommt.
Ja, und welche Parteien stehen sich bei diesem Konflikt jetzt heutzutage gegenüber?
Heutzutage, ja, dann muss ich jetzt aus der Geschichte wieder wegkommen. Ich mache es mal wirklich vielleicht doch besser chronologisch. Sowjetischer Einmarsch, Widerstand, die meisten Afghanen haben den Widerstand unterstützt. 1989 sind die Sowjets abgezogen, das von den Sowjets und dann von Russland weiter unterstützte Regime blieb bis 92 an der Macht, ist dann intern auseinandergefallen. Die Mujahideen übernahmen die Macht und die Afghanen dachten, aha, die Leute, die wir unterstützt haben, werden jetzt das Land wieder aufbauen. Die machen jetzt hier, wie sie versprochen haben, einen islamischen Staat, aber vor allen Dingen einen friedlichen Staat. Leider hat es nicht so funktioniert, sondern diese verschiedenen Mujahideen-Fraktionen, da gab es acht größere, sind dann aufeinander losgegangen und haben in wechselnden Koalitionen den Krieg weiter gegen sich geführt. Jeder wollte Kabul erobern. Afghanistan lebt so im Gemüt der meisten Afghanen als sehr zentralistischer Staat, wo es dann inzwischen halt auch aus diesen schlechten Erfahrungen heraus andere Meinungen inzwischen gibt. Und die legten dann, also zu sowjetischen Zeiten sind sozusagen die Landgebiete vor allen Dingen zerstört worden und haben das meiste abgeriegt. Jetzt sind auch noch die Städte total zerstört worden. Und dann haben sich aus früheren Mujahideen der jüngeren Generation, würde ich mal sagen, zu denen ein gewisser Mullah Muhammad Omar gehörte, die auch gegen die Sowjets gekämpft hatten, aber als die Sowjets gingen, sich dann zurückgezogen hatten, in ihre Koranschulen gegangen sind, die fanden dann, dass die Mujahideen sich völlig unislamisch verhielten. Und dann aus lokalen Problemen, es gibt die Geschichte, dass sich dort, und die kam aus der Gegend von Kandahar meistens, sich lokale Bevölkerung an sie gewandt hätten, weil da gäbe es so ein paar Kommandanten, die hatten diese Checkpoints an der Straße. Sanjir nennt man die in Afghanistan. Sanjir heißt Kette. Man spannt halt eine Kette über die Straße und zockt dann die Autofahrer ab, die da vorbeikommen. Legitim, natürlich nicht. Und da gab es dann auch Entführungen. Dann gab es Entführungen von Mädchen, von Kindern, Vergewaltigungen. Und die Leute hatten es satt und sind zu den Taliban gegangen und haben gesagt, könnt ihr nicht mal was unternehmen? Die Taliban haben irgendwie so einen Kommandeur vorgeknöpft, haben den entwaffnet und haben dann so eine Art Lawinenbewegung ausgelöst, weil diese Probleme halt auch in allen anderen Teilen des Landes waren und sind dann tatsächlich zu den Landesherren geworden, jeweils fast überwiegend, also Ende des letzten Jahrhunderts, so lange ist es schon her. Die Taliban fingen dann auch an, also sie entwaffneten die anderen Fraktionen, da waren die Leute erstmal zufrieden, aber mit ihrer bekannten Verbotspolitik und so haben sie sehr schnell geschafft, auch die Unterstützung der Bevölkerung zu verspielen. Dann kam 9-11. Taliban sozusagen als Gastgeber von Al-Qaida, obwohl die Taliban an diesen Anschlägen nicht beteiligt waren, kam dann zu der von den Amerikanern geführten Militärintervention in Afghanistan, die halt auch einen wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbau beinhalten sollte, also Schaffung auch von demokratischen Institutionen. Es gab die internationale Afghanistan-Konferenz November, Dezember 2001, wo demokratische Grundregeln und auch eine Aufarbeitung von Kriegsverbrechen und solche Sachen beschlossen worden sind, was dann häufig auf dem Papier geblieben ist und nicht wirklich umgesetzt worden ist. Da aber die neue Regierung, die die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft hatte, mit dem doch recht populären Hamid Karzai an der Spitze, dann aber zunehmend korrupt agierte und vor allen Dingen auch Leute, die diese Regierung vertraten oder zu vertreten vorgaben, auf der subnationalen Ebene, also Provinzen, Distrikte, da so ihr privaten Terrorregime aufgemacht haben, sage ich mal. Und alle, die sich gegen sie gewandt haben, bei den Amerikanern angeschwärzt haben, gesagt haben, das sind Taliban. Die wurden dann meistens bombardiert, weil am Anfang hatten die Amerikaner, wenn ich es mal flapsig sage, noch weniger Ahnung als jetzt am Schluss von Afghanistan. Hat man halt sehr viele Leute, weil halt auch der politische Rahmen nicht dazu geeignet war, wirklich solche Probleme da zu klären, sind halt in die Berge gegangen und sind dann tatsächlich Taliban geworden. Die Taliban haben halt ein Comeback hingelegt und waren Mitte der 2000er Jahre halt so stark, dass sie wieder zum Problem wurden und halt dieser Wiederaufbaueinsatz immer mehr zum Anti-Taliban-Einsatz wurde, obwohl er eigentlich gegen Al-Qaida gemünzt war und auch gegen die Taliban als deren Gastgeber, die sich dann auch noch ungünstigerweise für sie selbst geweigert hatten, Osama bin Laden auszuliefern. Das sind ja Dinge, die sind relativ bekannt. Und die Taliban wurden immer stärker, immer stärker, immer stärker. Bush und auch Obama zum Teil sagten, no talks with terrorists, also mit denen wollen wir nicht reden. Und wir wollen das militärisch lösen. Dann hat Obama nochmal versucht, durch den sogenannten Surge, also so einen Truppenaufwachs, da waren am Ende 140.000 ausländische Soldaten in Afghanistan, übrigens genauso viele, wie die Sowjets damals hatten, interessanterweise, wahrscheinlich zufällig, aber vielleicht auch nicht. Auch das ging schief, man konnte die Taliban nicht schlagen und musste dann anfangen, mit ihnen zu verhandeln, was dann so um 2008, 9, 10 anfing. Unter anderem hat auch Deutschland da eine Rolle gespielt, der BND und das Auswärtige Amt dann, das anzubahnen. Die hatten dann ein paar Connections und so. Und das lief dann mal eine Weile, dann versandete es wieder, der Krieg ging immer weiter, eskalierte und so. Und grob gesagt stehen sich halt gegenüber die Taliban auf der einen Seite und auf der anderen Seite die international anerkannte und gestützte Regierung, die aber eben auch alles andere als einheitlich ist, sondern da sind viele der ehemaligen Mujahideen-Fraktionen, der Führer der Mujahideen-Fraktionen mit drin, die halt jetzt so tun, als wenn die Taliban an allem schuld wären, aber selber das Land eben durch ihren interfraktionellen Krieg ins Chaos geführt haben und im Grunde zur Entstehung der Taliban-Bewegung erst beigetragen haben. Und die bilden jetzt halt sozusagen auch diese Partei, die da jetzt in Katar mit den Taliban verhandelt über Frieden und eine neue politische Ordnung. Aber die sind halt sehr, sehr fragmentiert. Da gibt es halt die alten Mujahideen-Fraktionen, da gibt es halt so die neue die neuen Technokraten um den Präsidenten Rani und auch ein paar jüngere Leute, die halt in den USA und in Deutschland studiert haben und so und da eingeflogen worden sind, weil sie halt mehr Know-how mitbringen sollten eigentlich. Aber viele von denen sind halt auch sehr korrupt und das hat jetzt zu sehr, sehr viel Unmut geführt und fördert in einem weiterhin die Taliban-Bewegung. Aber auch diejenigen, meistens der ehemalige Mujahideen, auch Karzai ist da inzwischen mit dabei, die sagen, diese Regierung muss weg, wir wollen eine Interimsregierung, was im Grunde eine Wiederherstellung der Regierung von nach 2001 wäre, die jetzt auch nicht so sonderlich erfolgreich wäre. Also das ist sozusagen die Konfliktlage. Dann haben wir noch den Islamischen Staat, einen afghanisch-pakistanischen Ableger des Islamischen Staates. Der ist aber von einigen größeren Terroranschlägen, die natürlich sehr, sehr schlimm sind, sich vor allem gegen die schiitische Minderheit richten und andere Minderheiten. Es gibt ja noch ein paar Sikhs und Hindus, deren Tempel da hat man in, oder einen davon hat man in Kabul auch gestürmt und viele Leute umgebracht. Und viele von denen sind dann, obwohl sie da, also vielleicht vor 400 Jahren mal von da kamen, dann doch nach Indien gegangen. Strategisch ist diese Gruppe des Islamischen Staates nicht wirklich entscheidend, aber er versetzt natürlich sehr viele Leute in Angst und Schrecken, weil die halt viele Anschläge immer noch verüben. Also das ist so die Gesamtlage mal, kurz gesagt.
Ja, okay. Und das heißt, die Rolle der Taliban ist vor allem, dass sie ja auch eigentlich ihre Machtstrukturen weiter ausbauen wollen. Wie haben sie das vor und würdest du sie als sehr gefährlich einschätzen?
Ja, nee, wir müssen also weg von dieser Beschreibung des Afghanistan-Konflikts in Schwarz und Weiß. Schwarz, böse Taliban, Weiß, ganz toll, die von uns geförderte Regierung. Also da gibt es Korruption und Gewalt auf allen Seiten. Und die Taliban-Bewegung ist eben auch deswegen entstanden, weil die Regierung so korrupt war und viele da gar nicht mitmachen wollten und viele auch nicht mitmachen durften und auch durch Waffengewalt davon abgehalten worden sind. Einige sind halt in Guantanamo gelandet, obwohl sie mit den Taliban gar nichts am Hut hatten. Und dann ist es sehr schwer, da wieder rauszukommen. Und da hängen dann ganze Familien und Dorfgemeinschaften dran und so. Und die haben sich dann von dieser Regierung tatsächlich verabschiedet. Ja, die Taliban sind wieder stärker. Sie sagen, diese Intervention 2001 war völkerrechtswidrig, weil sie waren die Regierung, sie hatten die Kontrolle über das meiste des Landes und sie haben ja an den Anschlägen des 11. September nicht teilgenommen. Das ist jetzt wieder eine Auslegungsfrage natürlich. Sie haben halt die Truppe, und das ist unzweifelhaft gehostet, die diese Anschläge halt durchgeführt haben und haben dann sozusagen das auch noch in Zweifel gezogen, dass die das wirklich waren. Ich glaube, da muss man sich nicht länger drüber streiten. Sie wollen deswegen wieder an die Macht und sie haben es geschafft, kontinuierlich ihre Strukturen wieder aufzubauen. Das war erst militärisch, haben also sozusagen den Kampf wieder zurück ins Land geführt und haben sich immer weiter ausgedehnt, kontrollieren auch sehr viele Gebiete. Gleichzeitig haben sie dann irgendwann angefangen, parallele Regierungsstrukturen aufzubauen, weil sie eben sagen, wir sind immer noch die eigentliche Regierung hier. Ja, wir sind widerrechtlich gestürzt worden und es gibt halt, die nennen das Kommissionen oder Committees für politische Angelegenheiten, das ist sozusagen ihr Außenministerium und für Gesundheit und für Flüchtlingsfragen und für Beziehungen mit NGOs, Nichtregierungsorganisationen und so weiter, auch auf der Provinzebene, zum Teil auf der Distriktebene und so. Sie sammeln Steuern ein unter der von ihnen kontrollierten Bevölkerung, auch unter der nicht von ihnen direkt kontrollierten Bevölkerung in den Städten. Da gehen die auch sammeln und sehr viele Leute, die im Staatsarbeit arbeiten, müssen auch an die Taliban Geld abdrücken und so. Also das System ist auch relativ ausgebaut, aber es ist eben keins, was wirklich wie eine vollständige Regierung funktioniert, weil sie einfach die Funktionen, die zumindest erstmal die Grundstrukturen des Staates zu organisieren, eben nicht erfüllen. Was sie tun, ist, sie gewährleisten, dass Gesundheitssystem, Bildungssystem und ein paar andere Sachen funktionieren, allerdings mit Personal und Geld der Zentralregierung, die weiterhin eben Schulen und Kliniken dort bezahlt und das Personal bezahlt und Material schickt, weil sie natürlich auch den Anspruch nicht aufgeben wollen auf diese Gebiete und gleichzeitig zeigen wollen, seht ihr, die Taliban brauchen uns auch noch, weil die können es alleine nicht. Ist auch richtig. Aber da stehen sich halt zwei Konzepte gegenüber, von denen man jetzt aber auch nicht sagen kann, vor allem wichtig ist ja, was die Afghaninnen und Afghanen sagen. Und nach diesen 40 Jahren Krieg sagen immer mehr Afghaninnen und Afghanen, ja, wir wollen eigentlich die Taliban auch nicht, aber solange wenigstens der Krieg aufhört und bei uns hier ein paar Schulen funktionieren, und man einen Arzt um die Ecke hat und eine Hebamme, dann ist das okay und dann ist uns auch letztendlich egal, wer es macht. Und in vielen Gebieten des Staates machen es inzwischen die Taliban und zwar eben nicht nur, zwar irgendwie so, wie sagt man, predatory, also so ein bisschen parasitär, eben von Regierungsknete profitierend, aber eben auch nicht korrupt, jedenfalls sehr viel weniger korrupt als Regierungsstrukturen sind. Ich will ein Beispiel geben. In Afghanistan gibt es sogenannte Geistersoldaten, Geisterpolizisten, Geisterschulen und Geisterlehrer. Das heißt, das sind Leute und Strukturen, die auf dem Papier stehen, die bezahlt werden, aber eben gar nicht existieren. Wo dann, sag mal, ein Distriktgouverneur dann sagt, wir haben in unserem Distrikt 12 Schulen, aber eigentlich gibt es nur 7. Und das Geld für die Lehrer an den 5 anderen stecke ich mir ein und teile mir noch mit 3 Kollegen. Kann man, weil es halt unsicher ist, schwer rauskriegen, aber nach und nach ist da daran gearbeitet worden. Solche Sachen unterbinden die Taliban. Die machen das da ganz clever, weil die wissen, das ist was, was den Leuten wirklich Probleme bereitet, weil sie halt ihre Kinder nicht zur Schule schicken können und dann auch noch so tun müssen, als wenn es da eine Schule gäbe. Und das wird dann hier mal abgerechnet und dann heißt es hier auch, so und so viele Millionen Mädchen gehen in Afghanistan in die Schule. Da muss man immer sehr viel von abstreichen, leider. Das unterbinden die. Die sorgen dafür, dass die Lehrer tatsächlich arbeiten. Lehrer werden noch sehr schlecht bezahlt in Afghanistan. Viele Lehrer gehen einfach, die haben dann noch einen Laden im Bazar oder machen Nachhilfeunterricht und sind dann nicht in der Schule, weil es wird zu schlecht bezahlt. Die brauchen das andere Geld und das Schulgehalt kommt sowieso. Da wird dann irgendwie ein älterer Schüler hingestellt und der muss dann mit den Kleinen dann Alphabet lernen und so. Und solche Sachen verhindern die Taliban. Und das kommt bei den Leuten gut an. Und deswegen ist es nicht so, dass sie überall nur völlig abgelehnt werden. Man muss gleichzeitig auch sagen, da gibt es natürlich keinerlei irgendwie demokratische Strukturen oder Mitreden. So funktionieren die nicht. Das ist keine politische Partei mit Diskussionsclubs. Allerdings muss man auch sagen, die Taliban haben inzwischen gelernt aus ihrer Pleite 2001, als sie sich von der internationalen Gemeinschaft halt durch diese Maßnahmen auch isoliert haben und auch Unterstützung in der eigenen Bevölkerung verloren haben, durch die Bank, muss man sagen, dass sie eben, wenn sie an der Macht sind, nicht gegen die regieren können und sie lassen damit mehr Dinge zu, als das damals der Fall war. Das ist immer eine Aushandlungssache, eine Sache von Druck und Einfluss und mit ihnen reden. Funktioniert nicht demokratisch, aber in Afghanistan, man petitioniert den. Man setzt sich irgendwie ins Vorzimmer, solange bis man dran ist und dann quatscht man den Mann da voll und irgendwann sagt er ja, okay, wir machen die Mädchenschule, die wir hier bei der Eroberung dieses Ortes zugemacht haben, machen wir die wieder auf. Ist in Ordnung, wenn ihr es unbedingt wollt. Ein anderer Taliban-Kommandeur sagt vielleicht, nee, kommt mir nicht in die Tüte, ist anti-islamisch, aus welchen Gründen auch immer. Inzwischen gibt es aber, muss man auch sagen, eine offizielle Bildungspolitik der Taliban. Die haben ein richtiges Paper da verfasst und da steht eben drin, dass, und die haben sie sehr geschickt formuliert, im Persischen geht das, die haben keine grammatischen Geschlechter. Ja, da ist immer nur U, er und sie. Und die Kinder. Also die Kinder dürfen zur Schule gehen. Da sagen jetzt einige, ja, okay, meinen die jetzt mit Kindern nur Jungs oder meinen die auch die Mädchen? Aber Kinder sind ja eigentlich Jungs und Mädchen. Also da gibt es gewisse Fortschritte, aber es ist jetzt nicht revolutionär und es wird immer ein großer Kampf sein. Ist ein großer Kampf und wird auch in Zukunft ein großer Kampf sein, vor allen Dingen, wenn die Taliban irgendwann wieder mit einer Regierung landen sollen. Und das ist ja letztendlich das vorgegebene Resultat, wenn diese Friedensgespräche in Doha zum Erfolg führen sollten. Ist ja gar nicht anders, wie soll man mit ihnen verhandeln und dann sagen, ihr dürft aber trotzdem nicht mitregieren. Also so funktioniert es nicht. Also die werden irgendwann eine Rolle spielen. In welcher Form, lässt sich alles nicht voraussagen. Sie selber sind da jetzt auch nicht so sehr dezidiert, wie sie sich es genau vorstellen. Einige Leute behaupten ja, sie wüssten es nicht. Vielleicht sind sie sich auch noch nicht ganz intern einig.
Wie schätzt du die Friedensverhandlungen so ein? Hast du das Gefühl, die sind da auf einem guten Weg, dass es vielleicht Einigungen geben wird, oder ist es ja noch in weiter, weiter Ferne?
Ist noch in weiter, weiter Ferne, ohne Zweifel. Und es ist irgendwie besser als gar nichts. Aber viele Menschen in Afghanistan sagen natürlich, das wird zu nichts führen, weil A, wollen wir die Taliban nicht zurück und B, werden sich die beiden Seiten auch sehr schwer tun, sich zu einigen. Ich meine, das würde ich jetzt nicht grundsätzlich abstreiten. Es gibt ja auch erste Anzeichen, dass sie durchaus in der Lage sind, sich zu einigen. Da gab es bei dieser ersten Runde der Verhandlungen Ende letzten Jahres die Gespräche über die sogenannten Rules of Procedure für diese Gespräche, also in welchem Rahmen finden die statt und auf welcher rechtlichen Grundlage und bla bla. Und da hat man dann doch geschafft, sich nach einiger Zeit zu einigen. Aber einige sagen eben, wir wollen die Taliban gar nicht wiederhaben. Wir bezweifeln auch, dass die es ehrlich meinen mit einer Machtteilung und so. Man kann das auch bezweifeln. Ich sehe nur einfach gar keinen anderen Weg. Weil die Alternative für mich, ich warte immer, dass mir jemand sagt, du liegst falsch, ist, diese Verhandlungen versanden, brechen zusammen, werden abgebrochen von einer der Parteien und dann geht der Krieg wieder voll los. Und da sagt mir neulich jemand, ja, aber was ist denn jetzt? Der Krieg ist ja auch schon im vollen Betrieb. Stimmt, wir haben also viel mehr Kampfhandlungen, wenn auch ein bisschen mit weniger zivilen Opfern als je zuvor. Stimmt, aber es kann immer noch schlimmer kommen. Man kann sich durchaus vorstellen, dass die Taliban in der Lage sind, eben das, was sie im Moment schon auf sehr hohem Niveau in den Landgebieten machen, dann auch in den Städten gleichzeitig zu veranstalten und wieder diese großen Selbstmordanschläge machen mit Autobomben in den Städten, mit Massenopfern und so weiter. Und die afghanische Bevölkerung wird sozusagen den Schaden davon tragen und wird darunter am meisten leiden. Während, was viele in Afghanistan sagen, die Leute, also die Eliten, die da in der Regierung sind oder mit ihnen zu tun haben oder mit ihnen verwandt sind, meistens noch einen zweiten Pass haben. Und die nehmen dann halt den nächsten Flieger nach Dubai oder Frankfurt. Und wir müssen dann die Zeche bezahlen. Aber auch viele unter denen, die weder wegrennen können noch wegrennen wollen, graulen sich natürlich von der Rückkehr der Taliban, weil viele von denen haben es schon mal erlebt. Problem ist nur, man hat versucht, sie wegzubombardieren und es hat nicht geklappt. Sie sind immer noch da. Und jetzt muss man sich mit ihnen ins Benehmen setzen und versuchen, es bestmöglich herauszuholen. Dazu wäre natürlich hilfreich, man hätte eine Regierung, auf die man sich verlassen kann. Aber die ist halt so korrupt und so auf ihre eigene Macht fixiert, dass es eher den Konflikt in die Länge ziehen könnte. Vor allen Dingen, wenn jetzt Biden, die ja gesagt haben, die neue US-Administration, gesagt haben, wir gucken uns dieses Abkommen mit den Taliban nochmal an, unter dem sie eigentlich, wenn die Taliban bestimmte Voraussetzungen oder Bedingungen erfüllen, bis Ende April alle westlichen Truppen abziehen müssen aus Afghanistan. Wir gucken uns das nochmal an, was dann heißt, man muss mit den Taliban eine Verlängerung des Zeitplans vereinbaren, was nicht einfach wird. Oder die Taliban könnten dann sagen, ja, ihr erfüllt eure Zusagen nicht und wir fangen jetzt den Krieg wieder an. Das wird sie nicht populärer machen, aber es wird sie möglicherweise wieder gefährlicher und mächtiger machen. Ja, sie sind gefährlich, gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber auch viele Leute in der afghanischen Regierung sind gefährlich und schlimm für das Land, weil sie einfach auch durch diese Art und Weise, sich selbst zu bereichern. Und vor 2 Tagen oder 3 Tagen kam der neue Folterbericht raus über, es wird weiter systematisch gefoltert, zwar irgendwie um ein Drittel weniger als früher, aber möchten Sie nur ein Drittel weniger gefoltert werden oder du, ich nicht. Ja, so ist, also man darf jetzt auch nicht die Regierung, weil man denkt oder weil man davon überzeugt sein kann, berechtigterweise, dass die Taliban jetzt nicht eine ganz tolle Option sind, dass die nun irgendwie die super Alternative werden.
Ja.
Aber wo ist eine andere Alternative, kann leider auch keiner sagen, ich auch nicht.
Ja. Jetzt kam ja tatsächlich auch im letzten Jahr noch was Neues, Gefährliches hinzu, nämlich eine Pandemie. Und tatsächlich gab es jetzt am 3. Februar ein sehr wichtiges Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Die haben nämlich entschieden, dass Asylsuchende aus Afghanistan wegen der pandemiebedingt verschlechterten Lebensbedingungen derzeit nicht mehr dorthin abgeschoben werden dürfen. Das ist ein Wandel der bisherigen Rechtsprechung, die zumindest die Rückkehr von leistungsfähigen, alleinstehenden Männern als zumutbar gehalten hat. Wie gravierend schätzt du die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Land ein?
In dem Urteil heißt es, die Beteiligten können aber noch beim Bundesverwaltungsgericht dagegen vorgehen. Und das kann jetzt erstmal konkret heißen, dass der für den 9.2. wohl terminierte nächste Sammelabschiebeflug trotzdem stattfindet. In ein Land, das nach Ansichten der führenden Friedensforschungsinstitute den tödlichsten Krieg in der Welt ertragen muss und das jetzt schon seit 40 Jahren. Und eben darüber wollen wir ja reden, von der Corona-Pandemie auch erheblich getroffen ist. Es gibt relativ niedrige offizielle Zahlen der afghanischen Regierung über Erkrankungen, Todesfälle und so etwas im Vergleich mit unseren Ländern. Aber alle sind sich darüber einig und so steht es auch auf der Webseite des Auswärtigen Amtes, dass ja ansonsten der Meinung ist, man könne weiterhin abschieben oder mitsamt der Bundesregierung, dass Afghanistan, dass man eben nicht weiß, oder davon ausgehen kann, dass die offiziellen Zahlen nicht belastbar sind, wie es immer so schön heißt, sondern überhaupt nicht die Realität widerspiegeln, dass das afghanische Gesundheitssystem, meine Worte jetzt, sowieso schon auf den Knien ist, und das schon vorher war, aber man offenbar immer noch abschieben möchte. Aber das Land ist sehr gebeutelt von der Corona-Pandemie. Es gibt ja Angaben der Weltbank und von UN-Organisationen, dass der Prozentsatz der Leute, die unter der Armutsgrenze leben in Afghanistan, sich noch um die 10% weiter erhöhen wird. Und wir sind ja schon nach Weltbankangaben, die relativ niedrig sind, von über 60%. Die UN hat vor der Pandemie von 80% geredet. Da nochmal 10% dazu heißt ja, dass im Grunde fast alle arm sind. Und dass Afghanistan mindestens, wenn alles glatt geht, so hat es das UN-Entwicklungsprogramm, UNDP, gesagt 4 Jahre braucht, bis es den Vor-Corona-Stand überhaupt wieder erreicht. Und der war ja jetzt auch schon nicht so rosig. Also unter diesen Bedingungen, Leute nach Afghanistan abzuschieben, geht meiner Ansicht nach überhaupt nicht und ging auch vorher schon nicht. Ich finde es jetzt ein bisschen bedenklich, dass das sehr stark an der Corona-Pandemie festgemacht wurde, weil es eben übersieht, dass die Lage eben vorher schon so katastrophal war, dass man eben kaum Möglichkeiten hat, irgendwie in Afghanistan sich noch durchzuschlagen als Geflüchteter oder als Nicht-Geflüchteter. Und die Leute halt, da gibt es ja auch Berichte darüber, die man auch lesen könnte, wenn man in der Politik ist und bei Gericht sitzt. Also die meisten Leute keine ständige Beschäftigung haben und damit auch kein ständiges Einkommen. Die meisten prekär beschäftigt sind, sozusagen diese Tagelöhnertum, also weit verbreitet ist, wo halt die Männer an den Straßenecken sitzen und darauf warten, dass man jemand sie für einen Tag Mörtel schippen, dann auf seine Baustelle mitnimmt und sowas. So schlagen sich ja sehr, sehr viele Leute dort durch. Wenn ich mal so ein bisschen aus eigenen Dingen plaudern darf, lange vor Corona, durch den Krieg gibt es natürlich sehr viele Familien, die keine Ernährer mehr haben, sind ja meistens Ernährer. Es gibt inzwischen auch Ernährerinnen, die natürlich sowieso dazu beitragen, aber eben sozusagen irgendwie außerhalb zu arbeiten, ist für Frauen in Afghanistan eher immer also noch sehr stark die Ausnahme. Und ich habe Bekannte in Afghanistan, die sorgen für zwischen 20 und 30 Kinder, weil ihre anderen Brüder an der Front draufgegangen sind. Wie die unter solchen Umständen einen von hier abgeschobenen noch auffangen sollen, entzieht sich völlig meiner Kenntnis und Überzeugung. Und ich bin immer wieder erschüttert, mit welcher Menschenverachtung hier Asylpolitik gemacht wird und wie Gerichte auch was sprechen, was ich in diesem Zusammenhang dann nicht mehr als Recht bezeichnen möchte.
Ist es denn auch so, dass zurück nach Afghanistan Abgeschobene quasi noch gefährdeter sind, weil sie ja so in dem Zusammenhang dann als verwestlicht gelten?
Kann passieren. Also das ist so, Afghanistan ist ja auch so ein Land, wo sich so Gerüchte und Verschwörungstheorien sehr leicht verbreiten und auch schon immer leicht verbreitet haben. Man hat dort auch wirklich wenig Vorstellungen. Also die meisten von dem, wie Leben bei uns vonstatten geht und auch die Afghanen, die hier sind, erzählen ihren Familien, wenn sie dann Familien im Land haben. Viele haben es ja gar nicht mehr. Natürlich auch irgendwie was vom Pferd, wie schön das hier alles ist und wie sie leben. Sie sagen ihren Familien nicht, wenn sie hier irgendwo in einer Unterkunft sitzen, nicht arbeiten können und nicht mal die Sprache lernen. Und selbst die, die hier Arbeit haben, haben häufig nicht so viel übrig, dass sie ihre Familien noch unterstützen können, wenn sie denn Familien haben. Insofern sind da auch irgendwie die Ansichten, was man dadurch erreichen kann, indem man seine Söhne in den Westen schickt, dann halt auch sehr irreal. Aber sie kommen jetzt auch nicht irgendwie völlig aus dem Blauen, weil was die Entwicklungsleute Coping Mechanisms nennen, war halt immer in die Nachbarländer zu gehen oder in den Westen zu gehen und zu arbeiten. Und früher war es auch einfacher. Da gab es noch nicht das EU-Türkei-Abkommen, da gab es noch keine Stacheldrahtzäune in Ungarn und dann zwischen Serbien und Kroatien und so oder schießende und knüppelnde Polizisten oder Frontex-Schiffe. Da hat man es immer noch geschafft, sich irgendwie durchzuschlagen. Und wir haben ja nicht umsonst auch eine relativ große afghanische Community hier in Deutschland oder ex-afghanische Community teilweise, die ja inzwischen schon lange deutsche Pässe haben. Damals ging es eben noch. Und in diesen Vorstellungen, dass es heute immer noch so geht, leben natürlich viele afghanische Familien. Aber die Verzweiflung ist natürlich so groß mit ständig diesen Terrorangriffen, mit Korruption in der Regierung. Für jeden Kram muss man die Leute schmieren, um in der Behörde irgendwas zu erreichen. Wenn man zum Arzt geht, man muss dafür zahlen oder manchmal zahlt man auch freiwillig dafür, damit das Kind durch die Prüfung kommt. Der Krieg 2014, das Jahr bevor die vielen Afghanen hier ankamen, ist in Afghanistan die ISAF-Mission zu Ende gegangen. Das mit den bis über 100.000 westlichen Soldaten. Die Leute dachten, das bricht jetzt hier zusammen. Die westlichen Soldaten sind die letzten, die Taliban zurückhalten können. Das bricht zusammen. Wir gehen jetzt lieber auf den Weg nach Europa oder schicken unsere Kinder erstmal vor, unsere Söhne. Das hatte damit auch was zu tun. Das sieht hier überhaupt niemand. Hier heißt es immer, die rennen weg, weil sie ein besseres Leben wollen, was dann als Wirtschaftsflüchtling interpretiert wird. Natürlich wollen die ein besseres Leben. Aber besseres Leben heißt natürlich A, Arbeit, aber B, auch ohne Krieg. Die rennen wegen des Krieges weg. Und sie können auch kein besseres wirtschaftliches Leben in Afghanistan haben, solange dieser Krieg weitergeht. Und weil dieser Krieg seit 40 Jahren im Grunde an Infrastruktur fast alles zerstört hat, was da ist. Es ist auch wieder was aufgebaut worden, aber auch das wird häufig wieder zerstört. Es gibt überhaupt keine Sicherheit. Und jetzt wird halt verhandelt, dass die Amerikaner ihre Truppen abziehen wollen und die Taliban kommen demnächst an die Regierung, da kriegen die dort unten alle die Krise. Heute gab es irgendwo einen Bericht oder gestern Deutsche Welle, dass die Journalisten alle kündigen und ins Ausland gehen. Die Chefin der afghanischen Menschenrechtskommission hat neulich auf Twitter geschrieben, sie kennt zu viele, jede Woche gehen Freunde von ihr weg, die hauen alle ab, die haben Angst. Das sind doch keine Wirtschaftsflüchtlinge, das ist wegen des Krieges. Und solange unsere Politik müsste das langsam mal zur Kenntnis nehmen. Noch schlimmer ist ja, sie wissen es eigentlich. Aber gegen besseres Wissen behandeln sie diese Leute wie die Tiere. Und da mache ich jetzt einen Punkt, also weil sonst flippe ich hier aus.
Aber verständlicherweise ausflippen. Also ich finde es auch wirklich nicht tragbar. Und was tatsächlich ja auch in vielen BAMF-Ablehnungen steht, was Menschen aus Afghanistan angeht, ist, dass es ja eine inländische Fluchtalternative gäbe, dass gesagt wird, es gibt doch sichere Teile im Land, da werden dann oft Herat oder sogar Kabul genannt. Würdest du Unterschiede in Gebieten Afghanistans machen bezüglich der Sicherheitslage?
Wenn wir jetzt völlig politikwissenschaftlich sind, das ist alles völliger Quark. Diese Binnenalternative, die kann man nur postulieren, wenn man hier irgendwo in einem Hinterstübchen sitzt und sich Afghanistan nicht vorstellen kann oder vorstellen will. Wir wissen ja, dass die Leute diese Berichte schreiben beim Auswärtigen Amt und im Bundesinnenministerium ja nicht völlig kenntnislos über Afghanistan sind, aber sie machen es gegen besseres Wissen. Das macht mich wirklich sehr, sehr empört. Afghanistan besteht nicht aus mehreren Inseln, wo man von einer zur anderen springen kann und dann dort überleben kann. Also Kabul ist sowieso die Region, die halt über die Jahre hinweg das meiste abgekriegt hat und auch immer noch nach den Zahlen jetzt der afghanischen Menschenrechtskommission die meisten zivilen Opfer zu beklagen hat. Also Kabul-Stadt mit den paar Provinzen, die da außenrum noch liegen, die rechnen immer nach Regionen und da haben sie jetzt nicht wirklich auf Provinzen und so weiter aufgesplittert. Herat wird ständig schlimmer. Ich bin vor 2 Jahren noch da gewesen, konnte im Gegensatz zu Kabul dort noch unbehelligt in den Straßen spazieren gehen, aber in einigen Gegenden wurde es auch schon schwierig und die ersten Bomben fingen an zu explodieren am Stadtrand. Und es ist näher rangekommen. Die Taliban sind relativ stark schon im Sattel in allen Distrikten rund um die Stadt Herat. Dasselbe in Mazar-e-Sharif, zumindest auf 2, 3 Seiten. In Mazar-e-Sharif ist ja auch das Hauptquartier, das jetzige Hauptquartier der Bundeswehrtruppen in Afghanistan, diesem Camp Marmal, das liegt so ein bisschen außerhalb. Da sind die Taliban schon zwischen der Stadt und diesem Camp. Das liest man hier in keiner Zeitung. Das haben sie bis jetzt sehr schön unter Verschluss gehalten oder nicht zugegeben. Aber es ist so. Also auch dort steht den Leuten sicherheitsmäßig das Wasser am Halse. Und wir hatten bei den letzten Wahlen einen Vorfall, wo afghanische Wahlhelfer in ein Wahlbüro gefahren sind und es leider verwechselt haben, weil es 2 mit demselben Namen gab. Und das, wo sie hingefahren sind, war im Taliban-Gebiet. Die haben es nicht überlebt. Das war gleich außerhalb der Stadt Mazar-e-Sharif. Also auch die Großstädte sind keine Alternative mehr. Denn hieß es immer noch, also man muss ja noch dazu sagen, die Bundesregierung formuliert es ja dann auch so, es gibt verhältnismäßig sichere Gebiete. Sie sagen ja nicht, es gibt sichere Gebiete gibt es nicht, aber es ist dann verhältnismäßig sicher. Ist jetzt 200 Anschläge im Monat pro Provinz oder 14 Anschläge im Monat pro Provinz? Ja, 14 ist dann vermutlich sicherheitsmäßig relativ weniger. Aber möchte Herr Seehofer in einem Landkreis außerhalb Münchens wohnen, wo es im Monat 14 Anschläge gibt? Liebe Bundesregierung, sagt doch mal, es gab ja Pressekonferenzen, wo man sich gewunden hat, um nicht sagen zu müssen, da und da und da, weil sie können es nicht sagen, diese Gebiete gibt es nicht. Und dann wird immer gerechnet, wo gibt es weniger Anschläge, dann kommt die Provinz Bamiyan. Die Provinz Bamiyan liegt nun wirklich in einem Afghanistan sowieso schon Binnenland, dann noch binnenmäßig verpackt. Man kommt, wenn man von Kabul dahin will, das ist ja ein zentralistischer Staat, man muss öfter mal nach Kabul, man kommt nur auf 2 Landrouten dorthin, die werden regelmäßig von Taliban bestrichen. Man kann nur noch fliegen. Er kann sich schon ein Ticket leisten. Und die Leute leben dort unter Angst, weil sie von Taliban umzingelt sind. Und sie schon Massaker dort erlebt haben bei der letzten Taliban-Herrschaft. Das will man den Leuten als relativ sichere und Binnenfluchtalternative anbieten. Also ehrlich gesagt, da fehlen mir die Worte.
Die Folge heißt ja, warum Afghanistan nicht sicher ist. Und ich glaube, du hast uns hier auf jeden Fall sehr, sehr eindrücklich gezeigt, wieso das nicht der Fall ist. Und wieso man eigentlich dafür kämpfen muss, dass Menschen, die aus Afghanistan nach Deutschland geflohen sind, auch eigentlich hier Asyl bekommen müssten und dass Abschiebungen nach Afghanistan wirklich das Unzumutbarste sind, was es überhaupt geben kann. Und
Schutz vor Krieg. Solange wieder der Krieg ist, müssen die hier Schutz bekommen. Und wir sind nicht ganz schuldlos als Deutschland. mit unseren Soldaten dort, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist, sondern weiter eskaliert wurde von allen beteiligten Seiten, von allen beteiligten Seiten. Insofern haben wir dort eine Mitverantwortung, eine tiefe Mitverantwortung. Die Leute sind Kriegsflüchtlinge, die müssen Schutz kriegen, solange dieser Krieg geht. Hinterher bin ich der festen Überzeugung, dass sehr, sehr viele Leute wieder nach Hause möchten. Es wird auch viele geben, die nicht mehr nach Hause möchten, aber viele wollen wieder zurück. Weil es gibt doch bestimmte Unterschiede in der Lebensauffassung und im Lebensstil, wo sich die Leute viel besser zu Hause finden, auch wenn halt auch nach dem Krieg das Land noch sehr arm sein wird. Aber die Afghanen sind natürlich und Afghanen genauso unterschiedlich wie Deutsche.
Ja.
Untereinander meine ich, ja.
Ja, auf jeden Fall. Genau, ich denke, dann sind wir soweit zum Ende gekommen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Arbeit, die du machst. Und ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass das Innenministerium das auch irgendwann versteht und es keine Abschiebeflieger mehr geben wird.
Das wäre wirklich, das möchte ich gerne erleben, ja. Vielen Dank für die Möglichkeit, bei euch da mal was zu erzählen.
Gerne. Das war die 21. Folge von Asyl im Dialog darüber, wieso Afghanistan nicht sicher ist. Mit dem Experten Thomas Ruttig vom Afghanistan Analyst Network. In den Folgennotizen verlinke ich euch die Website des Netzwerks und auch Thomas Blog, wo ihr viele spannende, aber auch erschütternde Beiträge über die Lage in Afghanistan findet. Unter anderem gibt es eine Gesamtübersicht bisheriger Abschiebeflüge. Bis dato 988. Ich habe sehr viel mitgenommen aus dieser Folge und hoffe, ihr konntet das ebenfalls. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, abonniert den Podcast oder folgt ihm auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.